Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eine ganze Reihe von Versen aus dem Buch des Propheten Jeremia im 29. Kapitel begleiten uns heute Vormittag. Hören wir es uns an. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Ein ganz schön langer Text, ne? Ein Text an Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die weggeführt wurden, die nicht mehr in Jerusalem waren, sondern an den Wasserflüssen Babylons saßen und weinten, wie es an anderer Stelle hieß. Menschen, die eine gewaltige Niederlage hinter sich gebracht hatten. Menschen, die sich Gott verlassen gefühlt haben. Denn schließlich war für die Menschen im alten Israel der Platz, an dem Gott seine Füße aufstellt, der Tempel in Jerusalem. Und was hunderte von Meilen entfernt war, das musste doch Gott fern sein. Und dann kommt dieser Brief. So ein richtiger Trostbrief. Wie ich mich damit befasst habe, ist mir die ganze Zeit, das gestehe ich ganz ehrlich, eine Melodie durch den Kopf gegangen. Aus der Fledermaus von Johann Strauss. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Ich hatte fast das Gefühl, dass ein solcher einfacher Operettensatz tatsächlich ein Konzentrat dessen sein kann, was in diesem Text sich befindet. Was man rauslesen kann, was man versuchen kann zu verstehen. Und dann denke ich mir, diese Essenz, die bräuchten wir heutigen auch manchmal. Es gibt Dinge, die müssen wir einfach ertragen, die müssen wir aushalten, die müssen wir hinnehmen oder einfach nur miterleben, ohne dass wir Einfluss nehmen können. Vielleicht sollte man das auch mal Pressesprechern sagen. Es gibt Dinge, wo man einfach keinen Einfluss nehmen kann und soll. Die Weisheit ist allerdings die Unterscheidung. Das ist so ähnlich wie in dieser alten irischen Bitte. Gott, gebe mir die Kraft, das zu ändern, was zu ändern ist. Gott, gebe mir die Gelassenheit, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann. Und Gott, gebe mir vor allen Dingen die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. in unserem Predigttext, diese Menschen, die dort in Babylon sitzen, die brauchen diese Weisheit zunächst mal nicht. Die brauchen Trost in ihrer Verzweiflung. Alles verloren. Alles hinter sich gelassen. Allen Besitz, alle Träume, alle Pläne und das Ganze auf eine ungewisse Zukunft. Was wird mit uns geschehen? Wir sind Gefangene eines Königs in einem fremden Land. Wir wissen nicht, was er mit uns vorhat. Sollen wir dort als Sklaven leben, wie damals in Ägypten? Was sollen wir tun? Gibt es überhaupt eine Hoffnung? Gibt es eine Hoffnung auf Heimkehr? Gibt es eine Hoffnung auf Leben? Kann man schon gut vorstellen, wie vielfältig die Gedanken der Menschen damals waren. Was da alles so durchs Bewusstsein, durch die Seele gehopst ist. Und wie man sich auch gegenseitig in seiner Verzweiflung mehr oder minder bestärkt hat, weil ja keiner die Kraft hatte zu trösten. Und ausgerechnet dann kommt von Jeremia dieser Brief. Ausgerechnet von dem Propheten, der die Jahre vorher sich den Mund fusselig geredet hat, der gewarnt hat, der alle darauf hingewiesen hat, was ist richtig, was ist falsch, der angekündigt hat, was kommen wird, den man belächelt hat. Ausgerechnet von dem, der eigentlich mit Fug und Recht sagen könnte, naja, also die sind mir jetzt auch egal. Jahrelang haben sie mich nicht ernst genommen, jahrelang haben sie mich ausgelacht. Die sollen jetzt erstmal in ihren Saft schmoren. Und ausgerechnet dieser Prophet, dieser Jeremia, schickt den Brief den weiten Weg von Jerusalem nach Babylon. Mit einer ganz konkreten Betriebsanleitung. Da steht nichts drin, baut eine Untergrundarmee auf, leistet Widerstand. Nein, da steht drin, macht euch erstmal hier ein Nest, baut eure Häuser. Nehmt euch Frauen, nehmt euch Männer, zeugt Kinder. Versucht heimisch zu werden. Identifiziert euch mit den Menschen, die um euch herum sind. Aus den Feinden, die euch weggeführt haben, müssen eigentlich Mitbewohner, müssen Freunde werden. Bleibt dort, ernährt euch dort und vor allen Dingen lebt. Und zum Leben gehört ja eine Menge dazu. Da gehört das Haus dazu, da gehört das Essen dazu, da gehören aber auch die Menschen, mit denen man umgeht, dazu. Da gehört auch eine Zukunft dazu. Solche Zukünfte, Kinder eben. Und was am wichtigsten ist, Jeremia sagt, wie lang es dauert. 70 Jahre. Mehr als ein Menschenleben. Und ich bin eigentlich so ein bisschen erstaunt, dass dann nirgendwo berichtet wird, wie haben die Menschen das damals aufgenommen. Das heißt ja, dass eigentlich kaum einer von denen, die weggeführt wurden, jemals wieder zurückkommt. Keiner wird in das Vertraute, in das Gewohnte heimkehren, aber die Verheißung sagt, deine Kinder und Kindeskinder werden es. Auch da kommt einem dann manchmal so ein Gedanke, Geschichten wiederholen sich. Denkt an die Geschichte der Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie viele mussten ihre Heimat verlassen, eine neue finden? Wie viele haben für sich das auch so hören müssen, baut Häuser, sucht euch Frauen, sucht euch Männer, zeugt Kinder, zieht sie groß, pflanzt Gärten, um euch zu ernähren und suchet der Stadt Bestes. Das haben viele auch in dieser Zeit gemacht. Und wenn man so viele Jahre wie ich in der Diaspora gearbeitet hat, dann ist man sehr dankbar für die Leute, die sich dort ihre Häuser gebaut haben. wo evangelische Gemeinden entstanden sind und geblieben sind. Dieses Verheißungswort, das der Jeremia seinen Zeitgenossen mitgeteilt hat, ihr dürft wieder heim, das hat so wie in einem Schatten sich ja auch wieder verwirklicht. Wie viele von denen, die aus dem Sudetenland und aus Schlesien vertrieben wurden, konnten in den vergangenen 20 Jahren ihre Heimat auch wieder besuchen. Sie nicht wieder in Besitz nehmen, aber besuchen. Einmal Heimkehr. Und wie wichtig das für die Seele ist, immer wieder mal heimkehren zu können. Selbst nach so vielen Jahren, es waren keine 70 bei uns. Da gibt es bestimmt eine ganze Reihe Leute, die das bestätigen können. Die erzählen können, wie ihr Herz Ruhe gefunden hat, wenn sie zum Beispiel ihr Elternhaus nochmal gesehen haben. Und es vielleicht sogar in guten Händen gesehen haben, im heutigen Polen oder in Tschechien. Suche der Stadt Bestes. Das ist so ein wirklich schönes Wort. Was suchen wir denn? Ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in einer Zeit, in der wir immer gerne suchen, wo hat wer einen Fehler gemacht. Das hat nichts mit der Stadt Bestes zu tun. Da fällt mir wieder ein, der vergangene Sonntag. Hier ist ja auch, wie in allen Gemeinden Bayerns, evangelischen Gemeinden, ein neuer Kirchenvorstand gewählt worden. Und die Neuerung war, dass wenn es beschlossen wurde, jeder Briefwahl machen konnte. Super. Hat die Wahlbeteiligung landeskirchenweit doch kräftig angehoben. Wir freuen uns allerdings gar nicht so drüber, weil auch etwas anderes im Vordergrund steht, dass durch das ein bisschen unglückliche Briefwahlverfahren in vielen, vielen Gemeinden sehr viele ungültige Stimmen abgegeben wurden. Man kann das jetzt alles gut analysieren, kann den Fehler suchen, könnte ich jetzt auch erzählen, aber das habe ich an anderer Stelle schon geschrieben. Aber was nützt's? Es ist doch eigentlich viel wichtiger, nach vorne zu gucken und sagen, wir haben jetzt neue Kirchenvorstände, engagierte Männer und Frauen im Gremium. Wir haben damit ein Stück Zukunft gestaltet, wir haben Weichen gestellt. Und wenn es Fehler gab, lernen wir draus und fertig ist. Ich glaube, diese Grundhaltung müssen wir wirklich mal wieder lernen. Nicht immer nur so in die Defizite zu bohren und zu suchen, was hat jemand falsch gemacht, sondern eigentlich die Schätze wahrzunehmen, die wir im Leben haben. Im Miteinander und aneinander. Gott hat Gedanken des Friedens, so schreibt er. Des Friedens und nicht des Leides. Das ist eigentlich auch für mich so ein ganz wichtiges Wort. Wie lange ist in christlichen Kirchen in zwei Bildern gemalt worden? Das Leben, das wir haben, das uns Gott geschenkt hat, das ist ein Jammertal. Das müssen wir aushalten. Da müssen wir alles hinnehmen. Das Leben, das uns Gott schenken wird, wenn dieses Leben zu Ende ist, in strahlendem Licht. Aber Gott hat Gedanken des Friedens, nicht des Leides. So schreibt er schon an das Volk Israel, an die Verbannten in Babylon. Er hat Gedanken des Friedens und Pläne für ein Leben in Fülle. Eben. Das Leben so gestalten, dass es einem selber und anderen Menschen gut tut. Der Beweis ist eigentlich dieser Brief. Baut Häuser, pflanzt Gärten, sorgt für euch. Lasst es euch, soweit es geht, doch gut gehen. Wenn diese Gedanken des Friedens nur die Abwesenheit von Krieg sind, nicht, dann ist es zu wenig. Wenn die Gedanken des Friedens wirklich umfassende, friedliche Gedanken sind und Frieden so gedacht wird, in Freundschaft und Frieden miteinander umzugehen, sich gegenseitig zu akzeptieren, dann ist das Leben ein erfülltes, dann kann es Freude machen. Und es ist zielgerichtet. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, sagt Gott. Er weicht nicht aus. Er hängt den Brotkorb der Gottesnähe nicht in unendliche Höhen. Er sagt, richtet euch aus. Sucht. Blickt euch um. Schaut, wo ich in eurem Leben eine Rolle spiele. Schaut, wo ich in eurem Leben sichtbar bin. Dann werdet ihr mich finden. Nicht, da könnt ihr mich finden, sondern da werdet ihr mich finden. Und dieses werdet setzt Jeremia sogar noch fort. Da heißt es nämlich, ihr werdet mich anrufen und mich bitten und ich werde euch erhören. Das hat man ja öfters, dass wir so auf Appelle reagieren. Ihr sollt mich anrufen. Ihr sollt mich bitten. Oder ihr dürft. Aber wenn in diesem Prophetenwort drinsteht, ihr werdet, dann heißt es ja, ich kann gar nicht anders. Dann entsteht wirklich so ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Gott gibt die Gabe, dass wir uns an ihn wenden. Er hört dieses sich an ihn wenden und er hilft. Da steckt sowas von Vertrauen, sowas von Sicherheit drin, dass es eigentlich fast schon überquillt. Gott ist bei den Menschen. Das ist bei uns eine ganz klare Aussage. Wenn wir nochmal zurückgehen, für die Menschen, die damals in Babylon saßen, war das eine Lebenswende, dieser Brief. Denn sie haben gespürt, sie haben gehört, dass sie nicht alles dran setzen müssen, um an diesen Ort zurückzukehren, wo sie Gott schier gefangen vermuteten, sondern sie dürften einfach erfahren, er ist auch da. Selbst da, wo wir nicht freiwillig hingegangen sind. Er ist für uns da. Er begleitet uns auch über diese 70 Jahre hinweg. Und er stellt uns den Wegweiser auf, wie wir wieder zurückkehren können. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Da hat der Johann Strauss und sein Librettist schon recht. Aber noch glücklicher ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist, aber trotzdem die Änderung, die er sich vielleicht erhofft, in die Hände Gottes legt. Eine größere Kraft gibt schließlich nicht. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.